Meine Schwester, deine Braut, mein Herz hast du verwundet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Weisheit, es ist die Erkenntnis der Dinge in ihrer höchsten Ursache. Das heißt, dass der Weise alles in Gott sieht, in seinem allmächtigen Tun und Wollen, in seinem allweisen Zulassen. Er sieht alles, wie es sich auf Gott selbst bezieht. Und darum scheint ihm nichts groß außer Gott selbst. Alles andere scheint ihm klein und unbedeutend, denn Gott kennen heißt Gott lieben. Und wer Gott liebt, der will ihm das höchste Gut über allen anderen Gütern und alle anderen Güter nur in Bezug auf ihn. Nun, dieses erhabene Erkennen, das war nicht nur den sogenannten, vielleicht sogenannten intellektuellen Heiligen, wie dem heiligen Augustinus oder heiligen Thomas von Aquin, heiligen Franz von Sales ein, sondern auch den kleinen, unscheinbaren Heiligen, wenn man so will. Auch die wurden von dieser höchsten Gabe des Heiligen Geistes, der göttlichen Weisheit, ganz durchleuchtet. Und das entspricht ganz und gar jenem Wort des Erlösers, das er gesprochen: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen, den Kleinen aber geoffenbart hast. Und dann heißt es auch: Gerechtfertigt ist die Weisheit von allen ihren Kindern. Ja, auch die kleine heilige Theresia, deren Fest wir heute schon feiern dürfen, sie besaß diese wahre Weisheit, die mit der Weltweisheit überhaupt nichts zu tun hat. Mit Schlauheit und Verschlagenheit, das alles ist, wie der heilige Paulus sagt, Torheit, Dummheit vor Gott. Die Weisheit der Heiligen, was ist das? Es ist die Kreuzesweisheit, die Kreuzeswissenschaft, die von Gott selbst den kindlichen, den geretteten Seelen, den vorherbestimmten, in die Seele gesenkt ist. Jenen, die mit seiner rettenden Gnade letztendlich zu ihrem Heil zusammenarbeiten werden, denen ist das Kreuz kein Fluch, sondern die Erlösung. Ein Segen. Aufgrund dieser Kreuzesweisheit haben die Heiligen buchstäblich den Durchblick. Das heißt, es wird alles Geschaffene transparent und durchsichtig. Die Heiligen erkennen, dass die Welt versucht, durch Scheingüter, die nicht Dauer haben, die nicht die nötige Vollkommenheit haben, um den Menschen zufrieden zu stellen. Sie versucht natürlich, diese Welt, die Seelen an sich zu fesseln. Aber die Heiligen, die durchschauen das, denn sie haben den Blick auf, wie gesagt, die Ursache, den Schöpfer und das letzte Ziel der ganzen Schöpfung auf den dreifaltigen Gott gerichtet. Er selbst ist ja der Urgrund alles Schönen, alles Guten, alles Wahren. Und darum kann die Welt zwar das Verlangen der Menschen erwecken, aber nur Gott kann dieses Verlangen nach Schönheit, nach Güte, nach Wahrheit stillen. Die Welt verspricht es. Sie verspricht es lügenhaft und verwegen, aber Gott selbst nur kann das Herz des Menschen zufriedenstellen. In den Schriften nimmt die heilige Theresia immer wieder Bezug auf diese Worte Salomos, die wir im Prediger im zweiten Kapitel lesen. Als ich mich allen Werken zuwandte, die meine Hände geschaffen und den Strapazen, unter welchen ich mich vergebens abmühte, sah ich in allem Eitelkeit und Seelenplage und das nicht unter der Sonne Bestand hat. Die Heilige schrieb, wie sie sagt, aus eigener Erfahrung, dass die Glückseligkeit in nichts besteht, außer in der Unkenntnis der geschaffenen Dinge, dass ohne Liebe alle Werke, auch die glänzendsten, nichts sind. Die Glückseligkeit des Menschen besteht in der Unkenntnis der Geschöpfe und den Wert eines Werkes, den kann man nicht nur daran ermessen, ob dies eine gute Sache oder wenigstens eine gleichgültige Sache ist und einfach das an der Güte der Handlung festmachen, sondern wie sie sagt, ohne die Liebe sind alle Werke, auch die glänzendsten, nichts. Das hat der heilige Paulus auch so schön ausgedrückt, das können wir nachlesen, im 1. Korintherbrief im 13. Kapitel. Die Worte der Nachfolge Christi, jenes, wie man sagen könnte, Lieblingsbuches der heiligen Theresia, die heilen immer wieder aus den Worten der Heiligen uns entgegen. So lesen wir in diesem Buch der Nachfolge im 1. Kapitel, und hier wird wiederum Salomon zitiert, Eitelkeit aller Eitelkeiten und alles ist Eitelkeit, außer Gott lieben und ihm allein dienen. Die höchste Weisheit besteht darin, dass man die Welt verachtet und nach dem Himmel strebt. Es geht nicht darum, auf Freiheit, Reichtum und Liebe zu verzichten für die Heiligen, sondern nur auf das Geringere, auf das Begrenzte, auf das Vergängliche, auf die falsche Freiheit, auf die scheinbaren Güter, auf den scheinbaren Reichtum, auf die eng begrenzte menschliche Liebe, all das, alles Hab und Gut der Weltmenschen, das geben die Heiligen dahin. Wofür? Für den echten, den Augen des Fleisches entzogenen Gottesschatz, die kostbare Perle des Evangeliums, die Gottesliebe. Davon spricht der heilige Paulus ja so eloquent, wenn er sagt, das Auge nicht gesehen hat, noch Ohr gehört, doch ist es in das Menschenherz gedrungen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Nicht das Freisein von etwas ermöglicht das Freisein für etwas. Also es geht nicht im Leben des Heiligen, im Leben des Christen, einfach um den Verzicht, um des Verzichts willen, sondern es geht einfach darum, realistisch zu sein und zu sagen, dass die Fähigkeit des Menschen zu lieben eine begrenzte ist und dass der liebe Gott eigentlich will, dass wir davon entsprechend seinem Willen, seinem Plan, seiner Ordnung Gebrauch machen und so unsere Liebe nur vernünftigerweise auf die Geschöpfe richten. Das heißt relativ und begrenzt, damit wir unsere Liebe wirklich letztendlich in allem auf das allerhöchste Gut richten können und dürfen, das er selber ist. Das heißt, die Liebe, das Verlangen nach dem Guten, die ist so beschränkt, wenn wir das verschwenden an die Geschöpfe zu sehr, vor allem wenn die Geschöpfe nicht eben im Hinblick auf den Schöpfer betrachtet werden und erachtet werden, ja gut, dann fehlt es natürlich an Kapazität, die wahren Güter und auch die Mittel, die uns zur Gottesvereinigung führen, wirklich danach zu verlangen. Und hier als Analogie soll gesagt sein, dass hier der heilige Paulus darauf hinweist, in diesem Zusammenhang, dass der unverheiratete, jungfräuliche Stand der Vollkommenere ist, weil ihm selbst die legitime Liebe zum Ehemann bzw. Ehefrau und Kinder, die ja von Gott gewollt ist und gesegnet ist, aber doch das Herz des Menschen teilt. Das heißt, den Dienst des Menschen dem Herrgott gegenüber schwächt. Und warum, sagt der heilige Paulus? Weil die Frau dem Mann gefallen und der Mann der Frau gefallen wird. sich ganz besonders in der christlichen Ehe auf die Ehegatten respektive richten muss. Und das gibt einem natürlich nicht diese Freiheit, wie sie alle Seelen im Himmel besitzen werden, nicht wie die Engel frei sind, Gott anzubeten und ganz und gar ungeteilten Herzens mit aller Kraft der Seele und des Herzens und des Willens und aller Aufmerksamkeit sich Gott zu schenken und Gott zu widmen. Also dieses die Welt verachten, die Unkenntnis der geschaffenen Dinge, sagt die heilige Theresia, als Schlüssel zum wahren Glück des Menschen, worauf zielt das ab? Und hier ist die Analogie auf die Herzensjungfräulichkeit. Und die muss jede Christenseele besitzen. Sie ist ja der Braut Gottes seit heiligen Schaffen. Durch die drei evangelischen Räte des Gehorsams, der Armut und der Keuschheit kann der Mensch frei werden innerlich, auch wenn er die Güter gebrauchen darf und danach verlangen darf, aber wenn er diese Freiheit bewahrt, dann ist er wirklich gottesfähig. Dann hat er diese Glückseligkeit der Gottesvereinigung schon in diesem Leben durch die Gnade. Nicht die Freiheit vom Eigenwillen durch den Gehorsam, den göttlichen Willen gegenüber unseren Oberen gegenüber, unseren Pflichten gegenüber. Denn der Genusssucht kann sich der Christ erwehren durch die Keuschheit und von Geiz und Besitzsucht kann er versuchen, sich frei zu machen durch die Tugend der Armut, dass sich loslösen von den geschaffenen Gütern, vom eigenen Besitz. Was das bedeutet, diese Herzensjungfräulichkeit, die vom Menschen gefordert ist, wenn er wirklich die Welt verachten will und auf dem Himmel stehen will und wie die heilige Theresia sagt, die Glückseligkeit finden will. Was das erfordert ist, dass wir eigentlich uns im Inneren überhaupt nicht so viel mit den Geschöpfen beschäftigen sollten. Das heißt, so wenig wie möglich. Und die sollen uns so sehr am Herzen liegen, wie sehr sie Gott am Herzen liegen und nicht mehr und nicht weniger. Und wenn wir das versuchen, dann werden wir merken, dass es dem Herzen immer mehr möglich wird, ein dauerhaftes, ein liebendes Aufmerken auf Gott zu praktizieren, weil nämlich das Herz sich so leicht von den Geschöpfen gefangen nehmen lässt. Ihr liebe Gläubige, für die Seele, die Gott vertraut, die sich ihm hingegeben hat, die sich ihm geöffnet hat, da gibt es nichts Leichteres, als ihm das höchste Gut, die liebenswerteste Liebe selbst zu lieben. Das fiel den Heiligen leicht und das ist auch für uns leicht. Aber auch für die heilige Theresia war ihm die Nächstenliebe, das heißt in diesem Fall ihre Klosterschwestern zu lieben, die große Herausforderung. Und sie sagt es auch, ich erlaube Ihnen das mal kurz vorzulesen, nicht aus ihrer Autobiografie. Also sie stellt zunächst mal fest, dass Christus natürlich uns ein neues Gebot gegeben hat. Dieses zweite Gebot, das vom ersten, wie wir wissen, unteilbar ist. Das erste Gebot, liebe den Herrn, deinen Gott. Und dann wird beschrieben, wie genau wir das zu tun haben mit allem, was wir sind und haben. Aber dann den Nächsten wie uns selbst. Aber Christus hat das dann umformuliert, wie die Heilige bemerkt, und gesagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist also eine neue Vollkommenheit, die da gefordert wird. Und die Heilige zitiert dieses Schriftwort, das wir alle kennen, keine größere Liebe gibt es als die Liebe dessen, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Die heilige Theresia stellt fest, worin dieses die anderen lieben, wie Christus die Liebe besteht, nämlich dass wir das tun, was Christus immer wieder für uns tut. Sie sagt, jetzt verstehe ich, dass die vollkommene Liebe darin besteht, die Fehler der anderen zu ertragen, sich nicht über deren Schwächen zu verwundern, sich an den kleinsten, an ihnen wahrgenommenen Tugendakten erbauen, aber vor allem habe ich verstanden, dass die Liebe nicht am Grund des Herzens eingeschlossen bleiben darf. Und dann sagt sie weiter, jawohl, ich fühle, wenn ich liebevoll bin, dass es Jesus ist, der in mir wirkt. Je mehr ich mit ihm vereinigt bin, desto mehr liebe ich alle meine Schwestern. Der Gradmesser der Gottesverehrung, der Gottesliebe ist das liebende Wohlwollen, das wir unserem Nächsten entgegenbringen. Dann sagt sie, will ich in dieser Liebe wachsen oder will ich diese Liebe wachsen lassen, besonders wenn der Dämon versucht, mir die Fehler dieser oder jener Schwester vor die Augen der Seele zu stellen, die mir nicht so sympathisch ist. Was tut sie? So beeile ich mich, ihre Tugenden zu suchen, ihre guten Verlangen. Ich sage mir, wenn ich sie einmal fallen sah, kann sie sicherlich eine große Anzahl von Siegen davongetragen haben, die sie aus Dämon verbirgt. Und auch was mir ein Fehler scheint, kann sehr gut wegen der Absicht ein Tugendakt sein. Also wir müssen sich einbilden, dass gerade die Nächstenliebe die größte Herausforderung unseres Christenlebens für die Heiligen etwas Leichtes war. Aber diese Liebe, die war die Seele des Ordenslebens, das war kein Nachgedanke, sondern das Ein und Alles im Leben der heiligen Theresia. Ende des 19. Jahrhunderts, geboren als jüngstes von 9 Kindern in eine tieffromme Familie. Die Eltern sind übrigens heilig gesprochen mittlerweile. Gerade die heilige Schwester Theresia vom Kinde Jesu und vom heiligen Antlitz, sehr jung, mit 15 Jahren in den Karmel zu Lisieux ein. Wir können sicher sein, wenn sie nicht aus Gehorsam die berühmte Autobiografie geschrieben hätte, so wüssten wir nichts von dieser schönen Seele vor dem jüngsten Gericht. Nach einem sehr unauffälligen Klosterleben starb sie nur 24-jährig an Tuberkulose. Mit diesen Worten, die ihr Leben zusammenfassen: Ich bereue nicht, mich der Liebe ausgeliefert zu haben. Oh nein, mon Dieu, je vous aime. Mein Gott, ich liebe dich. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
Amen.